down, set, rank.
Tatsächlich, ihr hört Downset Talk, auch wenn es ein bisschen anders klingt. Das ist nach wie vor der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aber das sind unsere Ranked-Folgen. Wir ranken wieder Spieler. Wir ranken wieder Positionen. Auch in dieser Offseason ist es wieder soweit. 4 Folgen Ranked haben wir mit euch vor. Wir fangen heute an mit den Quarterbacks, so wie die letzten Jahre auch. Wir machen wieder eine Top 10. Wir machen auch wieder eine Konsens-Top 10 und trotzdem haben wir uns gedacht, das braucht ein bisschen mehr Würze, dieses Format. Deswegen haben wir das Ganze angepasst.
Genau, gab auch viel Feedback von euch und das haben sich tatsächlich einige so gewünscht. Und wir beide haben, ich glaube, wir haben uns relativ schnell geeinigt, dass das tatsächlich eigentlich eine ganz gute Idee wäre, das so ein bisschen mehr aufzuziehen wie die Draft-Folgen. Also, bisher bei den Ranked-Folgen war es ja immer so, wir haben natürlich jeder sein eigenes Ranking erstellt, aber dann haben wir es ausgetauscht, um das Konsens-Ranking draus zu basteln. Jetzt, ab diesem Jahr, machen wir es so, wir machen immer noch ein Konsens-Ranking, aber das basteln wir quasi live in der Folge, das sagen wir dann ganz am Ende. Wir kennen aber heute nicht die Platzierungen des anderen. Mhm. Das heißt, wir gehen tatsächlich relativ blind hier rein. Wir haben uns auch echt jetzt, ich finde, wir waren sehr diszipliniert. Wir haben uns nicht viel ausgetauscht vorher über irgendwelche, wo hast du den, was war mit dem?
Das sowieso nicht.
Sondern, genau, ist alles wirklich, ich habe keine Ahnung, wen du wo hast. Du hast keine Ahnung, wen ich wo gerankt habe. Ich habe hier meine Top 20, du hast deine Top 20. Und ich würde sagen, viel mehr muss man nicht erklären, oder?
Viel muss man, glaube ich, viel mehr muss man nicht erklären, aber natürlich wird das Ganze dann ein bisschen überraschender. Und das ist heutzutage, wo Downset Talk wirklich auf allen sämtlichen Kanälen am Start ist, insofern ganz gut, dass man natürlich dann auch die Live-Reaktionen nicht nur akustisch, sondern mittlerweile ja auch per Video bekommt. Denn wir haben unseren Podcast, so heißt das, was wir hier machen, erweitert sozusagen. Und zwar bei RTL Plus gibt es seit jetzt ein paar Wochen auch den Podcast als Videopodcast exklusiv bei RTL Plus. Es gibt auf unserem YouTube-Channel einzelne Ausschnitte aus den Folgen. Es gibt bei YouTube, bei Instagram und bei TikToks Clips aus den einzelnen Folgen. Also, ich habe es schon gesagt, ist für jeden was dabei. Wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die Football-Fans sind, aber sagen, 2 Stunden Podcast, boah, die Folgen von Downset Talk, die sind immer mal ein bisschen lang. Gut, die Ranked-Folgen sind kürzer, aber so unter der oder im Laufe der Saison, so 2 Stunden, weiß ich nicht, denen sagt ihr dann einfach, ey, guck mal bei YouTube, da kommt immer ein Thema, vielleicht dann auch mal oder ab und zu auch mal 2 pro Folge, kommen da als einzelne Video raus. Und für alle TikTok-Brains unter euch haben wir natürlich die Clips und Shorts, wie sich das heutzutage so gehört. Wir gehen nicht direkt rein in das Ranking dieses Jahr. Wir machen es natürlich auch so wie die letzten Jahre und schauen erstmal zurück auf das, was wir vergangenes Jahr gemacht haben. Vielleicht für alle, die jetzt neu mit dabei sind, was ist das für ein Ranking hier überhaupt? Also grundsätzlich ist es schon ein Status Quo-Ranking. Es ist nicht einfach nur ein Saison-Ranking, also wer waren die besten Spieler auf dieser Position vergangene Saison. Es ist auch kein reines Zukunfts-Ranking, wer werden die Spieler die besten Spieler die kommenden Jahre oder die kommende Saison, sondern wir versuchen da irgendwie so einen Mittelweg zu finden aus, ja, was haben wir die letzten Jahre von den Spielern gesehen, was haben wir ganz aktuell gesehen, was glauben wir, was so passiert. Im Grunde kann man sich bei jeder Platzierung die Frage stellen, ja, welchen Spieler hätte ich lieber für kommende Saison? Ja, also ein bisschen Ausblick mit dabei, aber nicht zu viel, damit eben nicht das Ganze am Ende so ein Fantasy-Dynasty-Ranking wird und 35-Jährige oder im Fall von Quarterbacks 40-Jährige Quarterbacks ja keine Chance haben, weit oben im Ranking zu landen. Ich glaube, so kann man es einigermaßen zusammenfassen, oder?
Ja, würde ich auch. Also wir haben uns ja wirklich auf einen Satz geeinigt dann im Prinzip, wen wollen wir für nächstes Jahr haben. Ich finde, das ist ganz
im
simpel.
Vakuum.
Genau, einfach wen von welche, jetzt heute reden wir über Quarterbacks, wie würden wir die Quarterbacks ranken, wenn wir theoretisch für nächstes Jahr die draften würden, wie wir die haben wollen.
Genau. Und damit schauen wir zurück auf letztes Jahr. Die Top 10, die Konsens-Top 10 letztes Jahr sah wie folgt aus. Lamar Jackson unisono an 1. Patrick Mahomes an 2. Gleich auf mit Josh Allen. Die hatten wir beide umgedreht, deswegen haben sie sich den 2. Platz geteilt im Konsens-Ranking. Joe Burrow an 4, Justin Herbert an 5, Jaden Daniels an 6, Matthew Stafford und Jordan Love die gemeinsame 7, Dak Prescott dann an 9 und CJ Stroud an 10. Wie immer stellen wir uns hier zu Beginn einer Folge die Frage, auf welche Takes sind wir oder auf welche Platzierung sind wir stolz und auf welche eher nicht. Welche würden wir gerne verschweigen? Aber das tun wir hier bei Dunster Talk natürlich nicht. Ja, so richtig stolz? Bin ich auf irgendeine Platzierung stolz in diesem Quarterback-Ranking?
Also es kann ja auch was Negatives sein. Also man kann ja auch was stolz sein, was man nicht gemacht hat. Also dass man irgendeinen Hype nicht gekauft hat oder irgendwo nicht aufgesprungen ist. Weil ich hab bei dem Part im Prinzip einen Take in beide Richtungen. Also einmal positiv da habe ich, dass ich Stafford über dieser Love, Prescott, Goff-Gruppe gelassen habe. Ich meine, das war letztes Jahr ein großes Thema vor der Saison. Aber wenn ihr euch erinnert, mit Rückenproblemen und genau, was kriegen wir noch von dem? Und in die andere Richtung gedacht, was ich nicht gemacht habe sozusagen, ist Stroud für mich. Also bei Stroud war ich immer noch eher so auf der abwartenden Seite, immer noch gesagt, Und da muss ich jetzt auch sagen, habe ich heute gemerkt, jetzt in dem Ranking, wie ich es heute gebaut habe, ich glaube, meine Skepsis ist eher noch ein Ticken größer geworden. Und er ist jetzt halt wirklich so für mich so ein, zeig mir erstmal, dass ich dich überhaupt in die Top 15 packen sollte, wo er letztes Jahr ja dann doch noch irgendwo, also für dich ja eh, aber für mich ja auch noch war.
Ja, und da gehe ich inhaltlich komplett mit. Deswegen, das ist auch definitiv einer der schlechteren Takes gewesen, letztes Jahr so optimistisch bei Stroud zu sein. Ich hatte ihn auf 8, du auf 13. Worauf ich stolz bin, ist, dass ich den Geno Smith-Hype mal so gar nicht gekauft habe.
Ja.
Im Gegensatz zu dir.
Den haben wir quasi getauscht. Also ich glaube, Stroud und Gino haben wir fast komplett getauscht.
Ja, ich hatte Gino noch eins tiefer, nämlich auf 14. Nur eins tiefer, ja. Fühlt sich noch besser an. Und ich würde auch behaupten, Stroud ist heutzutage näher an Platz 8 als Geno Smith.
Das ist korrekt, ja. Also ich meine, das ist natürlich nicht schwierig für mich, dass ich da deutlich zu hoch war. Ich finde, man kann immer noch festhalten, dass er 23 und 24 in Seattle deutlich, deutlich besser war als letztes Jahr bei den Raiders und trotzdem gleichzeitig letztes Jahr
Umstände bedingt.
Ja, gut, ja, genau. Also, ich meine, bei den Seahawks haben wir auch gesagt, so die Offense hat natürlich gute Waffen, aber sonst nicht viel. Ja. Raiders letztes Jahr hat er halt auch dazu beigetragen, dass es schlecht war.
Ja.
Ich befürchte halt auch, dass es dieses Jahr mit Frank Reich und so bei den Jets jetzt nicht wirklich besser aussehen wird. Deswegen wird der heute hier, glaube ich, auch nicht anderweitig zur Sprache kommen. Ich war selbst krass enttäuscht von dem, was er letztes Jahr gespielt hat. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Ich glaube nur, man kann trotzdem 23 und 24 bei ihm getrennt von dem betrachten, was letztes Jahr passiert ist. Weil letztes Jahr war einfach wirklich mehrere Stufen schlechter als die beiden Jahre davor.
Ja, wir machen ja diese Rankings jetzt schon so ein paar Jahre und ich für meinen Teil habe so ein paar Learnings auf jeden Fall schon mitnehmen können. Gerade wenn man das mit anderen Positionen vergleicht bei den Quarterbacks, dass bei Quarterbacks ist noch mehr Konstanz irgendwie wertvoll, habe ich das Gefühl. Mhm. Also eine größere Sample Size hat mehr Impact als andere Positionen. Also worauf ich hinaus will, ist, wir haben jetzt schon mehrere Quarterbacks erlebt, die so ein richtig starkes Jahr hatten. Und dann muss man da ja auch irgendwie, das muss man ja auch irgendwie mit in die Bewertung einfließen lassen. Aber das Learning ist eher, da vielleicht dann doch erstmal etwas zurückhaltender zu sein. Weil von wem haben wir schon alles eine richtig gute Saison gesehen? Von Tua Tagovailoa haben wir die gesehen, von CJ Stroud haben wir die gesehen, Geno Smith haben wir gerade drüber gesprochen. Jalen Hurts war mal in diesem Ranking deutlich höher. Im Nachhinein würde man sagen, ja, vielleicht ein Ticken zu hoch. Und gerade die Quarterbacks, die Jahr für Jahr über wirklich auf einem hohen Level performen und wieder diese Ausreißer nach oben und nach unten haben, das sind halt die sich dann auch manifestieren, so in der Top 5, Top 6.
Ich würde eine Sache noch dazu ergänzen, weil ich finde, die Frage ist halt eben nicht nur, wenn jemand ein richtig gutes Jahr hatte, sondern zum einen, wann ist es passiert? Also ist es sein erstes, zweites Jahr oder sein fünftes, sechstes? Ich finde, da ist dann schon eine andere, schwingt dann eine andere Bewertung mit. Und in welchen Umständen? Weil ich finde, das Learning, ich meine, wir hatten ja das Thema 2023er Draft gerade auch erst. Das Thema Stroud und wie seine Karriere bisher sich entwickelt hat, ist ja einfach genau das. Also du hast in Jahr 1, funktioniert offensiv, strukturell alles super und er kann genau seinen Stil spielen. Und dann sieht es richtig gut aus. Was passiert, wenn er eben das nicht mehr kann? Also was passiert, wenn die Umstände schlechter werden, wenn er mehr tragen muss? Und da haben wir natürlich bei den Top-Quarterbacks, die wahrscheinlich jetzt bei uns auch nicht krass unterschiedlich sein werden, vermute ich mal. Da hast du halt die Sample Size. Zum einen, wie sieht's aus in Jahren, wo die Umstände gut sind? Und wie sieht's aus, wenn die Umstände nicht so gut sind? Und in der Regel, die Quarterbacks, die halt irgendwie Top 5, Top 6 sind, haben in beiden Umständen, also in beiden Situationen sehr viel dafür getan, die Offense zu tragen. Und da finde ich es halt der klare, so ein klarer Cut-off-Punkt zu Quarterbacks wie Stroud. Aber auch zum Beispiel, ich finde auch Jared Goff ist so einer. Ich finde Jared Goff ist fast noch mehr so die Versinnbildlichung davon. Du hast einen sehr hohen Floor, und wenn die Umstände gut sind, gute Production. Mhm. Wenn die Umstände nicht gut sind, dann siehst du halt sehr schnell die Defizite.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil es gibt gerade so im Bereich, ich sag mal so grob, je nachdem wie man sie rankt, 10 bis 20 eigentlich, das sind alles gute Quarterbacks. Mhm. Aber halt eine Vielzahl von Quarterbacks, die halt sehr abhängig davon sind, wie die Umstände aktuell sind, die eher halt in Richtung Game Manager gehen, die gute Passer sind. Mhm. Aber es ist dann halt schon wertvoller, wenn du halt noch auf anderen Ebenen kreieren kannst, wenn du improvisieren kannst, etc.
Ich habe auch da einen klaren Tierbreak. Also für mich ist auch so, ich habe eigentlich immer drei Tiers da in der Top 15 bis 20, weil ich finde, du hast das Elite-Tier, das sind in der Regel 4, 5 Quarterbacks, vielleicht 6, mal schauen. Dann hast du den hinteren Teil der Top 10, das ist für mich das zweite Tier. Und dann beginnt für mich danach so dieses große Tier, was du gerade beschrieben hast, wo halt das dritte Quarterback-Tier, was häufig angeführt wird von Goff, von Cousins in seinen guten Jahren, von Brock Purdy, von dieser Art Quarterback, die aber dann für mich meistens oder in den seltensten Fällen wirklich für die Top 10 in Frage kommen.
Ja, ich sehe es dieses Jahr ein bisschen anders, aber da werden wir noch dazu kommen. Mhm. Weil ich finde, auch in dieser Elite-Gruppe müssen wir vor allem über einen Namen sprechen, kritisch sprechen.
Okay.
Aber dazu kommen wir später. Und ich sehe es auch dann ein bisschen anders aufgeteilt. Aber egal, ich will nicht zu viel vorweggreifen. Wir machen unsere Top 10. Du hast es gesagt, wir werden wahrscheinlich viele ähnliche Namen dann gerade im vorderen Bereich haben, vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge, aber deswegen werden wir dann auch so über die Plätze 11, 12, 13, 14 und so weiter am Ende sprechen. Aber wir machen erstmal unsere Top 10. Wir haben auch jeder wieder ein Sternchen zu vergeben. Das bedeutet, dieser Spieler bekommt im Konsens-Ranking einen kleinen Boost, einen halben Punkt mehr. Falls dann dieser Spieler irgendwie gleich auf ist mit einem anderen Kandidaten, dass man mit diesem Sternchen den Spieler noch dann einen Ticken höher setzen kann im Konsens-Ranking. Fang mal an mit deinem Platz 10.
Mein Platz 10 ist Jaden Daniels.
Krass, okay.
Ja, war das ein positives oder ein negatives Krass?
Ich habe mich am schwersten mit Jaden Daniels
ist
getan,
weil
wir halt eine krasse Rookie-Saison gesehen haben und dann ein Jahr voller Verletzungen.
Genau.
Was auch individuell nicht ganz so stark war. Die Umstände waren aber auch nicht mehr ganz so gut. Bei mir ist er am Ende knapp rausgefallen, ist auf Platz 12.
Okay, also sind wir aber nicht weit voneinander weg da. Also wir waren beide super hoch natürlich auch nach der Rookie-Saison. Du auf 7, ich auf 6. Vielleicht zu hoch, kann sein. Meine generelle Analyse bei ihm bleibt aber relativ unverändert. Das ist einfach ein Quarterback, der Offense kreieren kann, der als Passer, finde ich, mit einer sichtbaren Reife in die NFL gekommen ist, die wir in Jahr 1 gesehen haben, die wir aber auch in Jahr 2 gesehen haben, der die Athletik hat, der das Rushing natürlich als einen Riesentrumpf hat, wahrscheinlich so der drittbeste Rushing-Quarterback in der NFL. Aber natürlich, Verletzungsanfälligkeit ist was, worüber wir Pre-Draft auch schon gesprochen haben, weil der im College teilweise absurde Hits kassiert hat. Das ist jetzt kein Josh Allen vom Frame her, das ist eher ein schmalerer Quarterback. 2024 war es kein Thema als Rookie. Letztes Jahr dann hat eben viele Sachen, Knieverletzungen, Oberschenkel und dann natürlich die Ellbogengeschichte, die ja dann, wo er ausgefallen ist, zurückkam, ist dann wieder schlimmer geworden und dann hat er den Rest der Saison verpasst und hat 10 Spiele insgesamt nicht gespielt. Commanders haben jetzt gerade kürzlich, also der GM hat jetzt gerade kürzlich gesagt, okay, alles reha-mäßig, alles super, ist voll im Plan und alles gut. Das ist jetzt die Ausgangslage erstmal, die ich hier auch so ein bisschen genommen habe. Und dann, ich bin nochmal in seiner Saison auch natürlich gegangen, als er gespielt hat, jetzt mal das Vikings-Spiel ausgeklammert, wo er offensichtlich halt nicht fit war und dann auch das wieder sich verletzt hat. Aber ich finde, es ist so ein Thema, die Spiele davor, die erste Saisonhälfte, die war immer noch gut. Und jetzt kann man dann diskutieren. Ich finde, es gibt halt Argumente hier, so einen Jared Goff oder einen Brock Purdy, so jemanden hier reinzupacken, weil der Floor vielleicht noch mal ein Ticken stabiler ist. Und das ist ein faires Argument, finde ich. Aber wenn ich dieses Ranking eben in einer neutralen Situation, im Vakuum, bedenke, dann hätte ich immer noch Jaden Daniels über diesen Quarterbacks, weil er in meinen Augen immer noch derjenige ist, der als Passer einen Floor hat. Also der Floor als Passer ist ja bei ihm besser als jetzt bei einem Caleb Williams aktuell zum Beispiel. Und du dann eben dieses Kreieren mit der Athletik einfach hast.
Ja, spannend. Ich habe es mir schon gedacht. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es gut, dass du Jaden Daniels nicht zu sehr bestraft hast. Bei mir ist er im gleichen Tier, zwei Plätze dahinter, aber im gleichen Tier wie auch Platz 10. Ich war mir ganz sicher, dass du einen anderen Spieler auf Platz 10 hast. Und ich bin gespannt, ob er dann tatsächlich bei dir noch kommt oder du ihn nicht in der Top 10 mit dabei hast. Ja, interessant, interessant. Du hast meinen Platz 10 gerade schon angesprochen und du wirst ihn hassen und nicht nachvollziehen können. Aber es ist sogar mein Spieler mit Sternchen. Weil je länger ich über, ich finde, der Platz 10 war relativ offen. Hier kann man in viele Richtungen argumentieren. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat sich mein Bauch durchgesetzt. Caleb Williams.
Ich dachte, jetzt kommt Jared Goff.
Nein. Jared Goff habe ich ein paar Plätze tiefer. Nee, aber du hast doch meine kritischen Anmerkungen zu Jared Goff immer wieder gehört hier in diesem Podcast. Das war mir
fair, aber wenn du einen Quarterback nimmst, der wenig Floor hat, dann würde ich, glaube ich, eher auf einen gehen, der dir irgendwo athletisch oder so mehr gibt. Und ich, also und bei Caleb.
Und da machst du einen Fehler in meinen Augen und viele andere.
Oder du nimmst
auch
halt den höheren Floor-Passer. Das fände ich auch okay. Ich habe Caleb Williams auf 17. Ich hab den viel weiter unten.
17?
Und ich dachte so, okay, also ich habe zwischen.
Ich dachte, ich muss mit dir hier um Platz 14 diskutieren.
Nee, oder? Ich habe jetzt zwischen 15 und 17 oder so. Ja, doch 15, 17 überlegt. Ich finde, der war noch, also konstanzmäßig als Passer war der einfach noch nicht da.
Genau. Das stimmt. Die Inkonstanz ist der ganz große Makel. Steht bei mir auch oben drüber sozusagen. Gleichzeitig, wenn du dir das anguckst, was er gemacht hat, wenn du die Highs und die Lows gegeneinander aufwertest, bin ich eher beim High, vor allem wenn man bedenkt, er kommt jetzt in sein drittes Jahr. Wir haben eine positive Entwicklung in besseren Umständen mit besserem Coaching schon gesehen. Mhm. Ich erwarte eine weitere positive Entwicklung. Ich finde aber, er wird ein bisschen falsch wahrgenommen, weil die Inkonstanz 100% innerhalb der Spiele, also zu viele schlechte Plays.
Also Accuracy war ja wirklich halt ein Riesending, über weite Teile. Ja.
Gehe ich mit und auch von Spiel zu Spiel, hat Spiele, wo er echt auch richtig, richtig stark war. Spiele, wo gar nichts oder wenig ging, gar keine Frage. Ich finde aber trotzdem, dass er so ein bisschen falsch wahrgenommen wird als dieser Spieler, der risky ist. Und, wie du auch gerade schon gesagt hast, der nicht den athletischen Upside liefert. Und da bin ich dann, als ich mir jetzt noch mal einiges angeschaut habe.
Also verglichen mit Jaden Daniels halt.
Fair. Also, okay, im Vergleich zu Jaden Daniels ist es
mehr
schwer
als jetzt ein Jared Goff, ja. Aber findest du, Caleb ist der bessere oder gibt dir athletisch als Scrambler mehr als zum Beispiel Brock Purdy? Weil das finde ich ehrlicherweise nicht.
Doch.
Ich finde, die sind so ein Level.
Also, zumindest statistisch hat er das schon getan. Er ist vor allem unter Druck einer der besten A-Sack-Verhinderer und Runner in der Liga. Er war letztes Jahr schon einer der effektivsten Rushing Quarterbacks der Liga, zumindest im Total Output. Und wie gesagt, einer der absolut besten Sack-Verhinderer, die es gibt. Er ist, also nur Bo Nix hat eine bessere Pressure-to-Sack-Rate.
Ja, Nix wirft halt den.
Nix wirft halt den Ball halt super schnell dann auch einfach.
Also ja, das auch, aber ich finde, die sind ja beide so ein bisschen, die haben beide so ein bisschen dieses, sie können aus einer schlechten Situation nochmal rauskommen als Scrambler.
Das stimmt, aber auch statistisch hält Caleb Williams den Ball viel, viel länger, was nicht unbedingt positiv ist. Ja, aber er kreiert dann auch ganz oft. Wenn du dir das anguckst, was Caleb Williams aus nicht funktionierenden Plays rausholen kann, dann setzt es ihn für mich über alle aus diesem ganzen Bereich, über diese ganzen Namen, die du gerade gesprochen hast. Tolle Pässer, höherer Floor. Niemand hat das Ceiling und das Potenzial wie Caleb Williams.
Ceiling gebe ich dir, aber wenn wir jetzt über so Thema aus einer schlechten Situation retten und sowas, das ist ja eigentlich das, was Purdy zum Beispiel auch echt gut macht. Jetzt verteidige ich hier Purdy, ey. Das ist ja auch wild. Also was Purdy gut macht.
Ich habe Purdy quasi direkt dahinter, hinter den bereits besprochenen, auf 13.
Also ich habe Purdy auf 12, ja. Also insofern ist bei mir auch dann kurz danach. Oder was ein Kyler Murray zum Beispiel auch macht, so diese Gruppe. Deswegen, also ja, Caleb hat mehr Ceiling als die, aber ich finde nicht, dass er sich jetzt so krass davon absetzt. Und dann finde ich halt die Konstanz als Passer, vielleicht ist das sogar ein Learning, das ich hatte über die letzten Jahre mit Quarterbacks, diese Konstanz als Passer einfach höher zu ranken. Und deswegen habe ich ihn oder auch zum Beispiel Bo Nix oder auch Stroud niedriger gerankt als vielleicht andere. Ich bin gespannt, was du nachher zu denen sagst, wenn wir da noch drauf gucken. Weil ich einfach finde, wenn du da nicht konstant bist, ob das eben Timing ist, ob das Accuracy ist, ob was auch immer. Und bei Caleb ist ja von allem noch ein bisschen was. Das ist ja jetzt nicht so eine Sache fixen und dann fertig, sondern sind so von allen Dingen noch ein bisschen was. Ich finde, du nimmst der Offense halt zu viel Floor. Und das war bei Caleb ja letztes Jahr auch echt ein Problem. Der Floor kam vom Run-Game dann, als sie das dann hingekriegt haben im Laufe der Saison. Ja. Nicht vom Passing-Game. Vom Passing-Game kam das Ceiling. Fair enough. Das, finde ich, ist nicht bestreitbar. Aber was den Floor, was die Konstanz als Passer angeht, ja, vielleicht liegst du richtig mit deiner Prognose, aber ich will es erst sehen. Es ist für mich sehr viel Prognose.
Es ist Prognose mit dabei. Er war noch nicht der 10-beste Quarterback in der NFL letztes Jahr. Die Entwicklung, das Ceiling und das, was man auch schon gesehen hat. Also dieses Thema eben improvisieren, kreieren, downfield, aggressiv sein. Hat eine super tiefe Target-Tiefe gehabt.
Ja, ja, und, ja, super viele Big Plays einfach, ja.
Und ich finde, eine Sache unterschätzt man dann letztendlich auch. Gerade bei so Quarterbacks, die so inkonstant sind. Also wenn wir da an, keine Ahnung, Baker Mayfield letztes Jahr denken. Der war auch super inkonstant. Mhm. Weißt du, da sind so Big-Time-Throws und Turnover-Worthy-Play-Rate, die halten sich irgendwie wie die Waage, weil die schlechten Plays dann ganz oft in so kritischen Plays irgendwie resultieren. Mhm. Caleb Williams hatte 7 Interceptions. Der hatte eine bessere Turnover-Worthy-Play-Rate als Matthew Stafford letztes Jahr. Der bringt den Ball nicht so krass in Gefahr, wie es andere Quarterbacks, so die so aggressiv sind. Also es gibt ja die ihn nicht in Gefahr bringen, aber die werfen den Ball dann halt 2 Yards tiefer im Schnitt und sicherer, haben einen sichereren Spielstil. Caleb Williams ist aggressiv, geht downfield, aber hat wirklich wenige Plays, wo es wirklich gefährlich wird. Oder er eben für Turnover sorgt.
Hastest du da bei dir irgendwo ein Umdenken in deiner Analyse? Nicht bei Caleb spezifisch, sondern ich erinnere mich noch, dass wir die letzten Jahre, dass eher ich so der Upside-Guy hier war. Ja. Und du ja zum Beispiel, Goff meistens höher als ich. Stroud ist auch so ein Beispiel, finde ich, die, so diese Art Quarterback.
Ja.
Hast du da bei dir, hat sich da irgendwas verändert?
Ich finde, das kann man so schwer pauschalisieren. Weil jeder Spieler wird für mich irgendwie einzeln bewertet und betrachtet. Klar, und ja. Klar, man hat dann irgendwie gewisse Vorzüge, aber das Ding ist halt, hinter Caleb Williams, außer Jaden Daniels, kommen halt diese ganzen eher sichereren Quarterbacks, würde ich behaupten. So in einem weg. Oder was heißt sicher? Ich meine, da sind auch Spieler wie Jalen Hurts und Baker Mayfield auch noch mit dabei. Aber eben diese Strouds, Goff, Purdy. Ja, ich bin gespannt. Über einen Namen hast du jetzt auch noch selber bewusst nicht gesprochen. Aber es macht irgendwie keinen Sinn.
Ich weiß gar nicht.
Wer ist dein Platz 9, Adrian?
Dak Prescott ist mein Platz 9.
Sticht.
Ist auch, finde ich, einfach exakt seine Range. Ist genau da, wo ich ihn letztes Jahr auch hatte. Unter den reinen Pocket-Passern, finde ich, ist er nach wie vor einer der 4-5 Besten. In der NFL, wenn wir reines Pocket-Passing bewerten. 2024 war für seine Verhältnisse ein schwächeres Jahr. Natürlich auch verletzungsbedingt dann noch. Letztes Jahr sah wieder mehr aus wie 2023, was vielleicht seine beste NFL-Saison überhaupt war bisher. Und ich weiß, dass Prescott auch häufiger ein Quarterback ist, der so in der allgemeinen Wahrnehmung vielleicht ein Ticken kritischer gesehen wird. Das ist zumindest so mein Eindruck, wenn ich Quarterback-Rankings mache und er ist irgendwie mal auf 8 oder 7 oder so.
Ja, bei mir nicht.
Bei dir nicht, genau. Wir sind da eigentlich immer sehr ähnlich. Ich glaube, ein Problem bei ihm ist halt, er ist nicht so spektakulär. Also diese, was du bei Caleb Williams gerade beschrieben hast, diese positiven Momente, von denen hat Prescott einfach nicht so viele. Und dann bekommst du ein bisschen Mobilität, aber auch da gibt's einige, die besser sind. Du kriegst die Big Plays. Ich fand, auch da war jetzt letztes Jahr noch mal eine ganze Ecke besser. Du hast halt gesehen, was George Pickens mit ihm gemacht hat, wenn er so einen Receiver halt eben hat. Du kriegst die Seam Balls natürlich mit ihm durch die Mitte. Aber auch so zum Beispiel, und ich meine, das ist eine subjektive Stat, sie gibt uns zumindest einen Wert, mit dem man vergleichen kann. Dak hatte in 4 der letzten 5 Jahre eine Big-Time-Throw-Rate von unter 5%. Er war immer irgendwo zwischen 4 und 5%, was halt so oberes Mittelfeld ist. So irgendwie Platz 11, 12, 13, 14, sowas in der Richtung. Was eben nicht dann das ist, wenn du jetzt zum Beispiel Stafford anguckst oder Jordan Love zum Beispiel anguckst, die, oder Caleb natürlich auch, diese Art Quarterbacks, die halt da noch mal viel aggressiver sind. Deswegen ist Prescott ist halt super konstant, gute Accuracy. Die Aggressivität ist, finde ich, eigentlich so Big Picture betrachtet voll okay. Es ist halt nicht so auffallend spektakulär unbedingt wie bei anderen. Und das ist in Summe halt sehr, sehr viel gut einfach. Und deswegen, für mich gehört er genau hierhin. Ich hatte ihn, glaube ich, in jeder Version meines Rankings auf Platz 9, die ich jetzt hier für heute gemacht habe.
Ja, gehe ich komplett mit allem mit, was du gesagt hast. Zwei der letzten drei Jahre waren halt Top 7 Quarterback-Play, kann man auf jeden Fall argumentieren. Ja. Deswegen, das muss seine Range sein, er ist nach oben limitiert. Ich bin zu neugierig. Wo hast du Trevor Lawrence?
Nicht in meiner Top 10, nee. Ich habe ihn auf 14.
Das ist.
Dachtest du, er ist in meiner Top 10 jetzt drin?
Ich dachte, er wäre deine 10, da war ich mir relativ sicher.
Nee, weil wir haben es jetzt ja nur ein Jahr gesehen. Ich meine, ich habe diesen, das war ja der, also ich war es der Breakout, den ich mir erhofft habe von ihm. Das stimmt natürlich schon.
Dass du die Victory Lap nicht mitnimmst. Aber ich hätte dir das komplett durchgelassen. Ich habe ihn an 11, weil.
Du hast ihn höher als ich.
Ja. Okay. Weil. Nein,
also, aber er war ja nie so hoch. Also, er war ja letztes Jahr jetzt bei mir nicht 15 und jetzt schiebe ich ihn höher, sondern er war halt ja viel, er kommt ja von weiter unten in dem Sinne.
Genau, aber ich finde, also, du hast mich ja gerade gefragt, Stichwort Umdenken. Letztendlich gab es insofern ein Umdenken, dass ich, glaube ich, wie soll man sagen, Ceiling ein bisschen mehr gewichtet habe. Gerade in dieser Frage, wen hätte ich lieber im Vakuum für eine Saison?
Ja.
Da habe ich Caleb Williams höher als viele andere. Da muss ich aber auch sagen, nach dem, was ich von Trevor Lawrence gerade in der zweiten Saisonhälfte gesehen habe, auch was er am Boden gemacht hat, überraschenderweise, habe ich ihn höher als so manch anderen. Das war dann schon richtig stark. Ich meine, die zweite Saisonhälfte war richtig, richtig gut.
Ja, ja, voll.
Und
voll.
Ich habe schon überlegt, was finde ich, um gegen dich in der Hand zu haben, ihn nicht in der Top 10 dabei zu haben. Jetzt bin ich mir etwas schockiert.
Ich glaube, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist hier echt ein wichtiger Punkt, dass alle Quarterbacks, die ich halt hier vor ihm habe, bis auf einen, und nicht die ich vor ihm, aber die ich jetzt in der Top 9 habe, sag ich jetzt mal, bis auf einen, haben halt mehrere Jahre mit dieser Production und mehrere Jahre auf diesem Level. Und die Quarterbacks, die ich jetzt zwischen 11 und 13 dann habe,
Jaden
haben auch
Daniels
mehrere
meinst
Jahre.
Du mehrere Jahre?
Nee, genau, das ist der eine nicht. Der ist ja nicht 9, der ist ja 10. Und die dahinter haben halt auch alle mehrere Jahre. Und deswegen, wenn Lawrence das jetzt nochmal bestätigt, so, dann wird er nächstes Jahr bei mir auch nochmal klettern. Vielleicht wollte ich auch nicht zu sehr meinen eigenen Hype kaufen nach einem Jahr.
Ich hätte es dir gegeben. Ich hätte es dir komplett gegeben.
Nee, ich bin sehr. Für mich ist es auch ein Tier. Also für mich ist 10 bis 14 wahrscheinlich ein Tier.
Ja. Ungefähr da. Ja, da gehe ich grob. Wahrscheinlich sogar 15 bei mir.
Ja, 15 könnte man auch noch dazu packen, ja.
Ja, dann haben wir, glaube ich, die gleiche Top 8. Also Platz 9 haben wir beide Dak Prescott. Also Top 8 im Sinne von die gleichen Spieler. Ziemlich sicher nicht die gleiche Reihenfolge, aber die gleichen Spieler. Platz 8 bei mir Jordan Love.
Ja, sticht.
Ja, habe ich mir gedacht. Ich finde, es ist relativ einfach. Der hat wieder eine gute Saison gespielt. Ich meine, er war ja sogar Platz 2, Expected Points Added Per Play, Platz 7, Success Rate. Unterm Strich war das wieder eine gute Saison.
Ja.
Für höher reicht es für mich nicht, weil da eine gewisse Inkonstanz mit dabei ist. Ich habe nochmal so meine Notizen der einzelnen Spiele der Packers bin ich durchgegangen. Da stand mir einfach zu oft Love ungenau, Love mit einem ungenauen Wurf, der was eine Interception war letztendlich, also zu viele Interceptions auf seine Kappe, die Ungenauigkeiten, Probleme gegen Druck, alles in einem gewissen Rahmen, weil wie gesagt, unterm Strich hat er eine sehr gute Saison gespielt, die auch Top 8 rechtfertigt.
Für mich sind auch, und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch die gleiche 7 haben, für mich sind 7, 8 und 9 ein Tier. Das ist so eine Gruppe. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Bezweifle ich stark.
Oh, okay. Die Tier 2 Franchise Quarterbacks, habe ich das bei mir genannt. Das sind für mich 7, 8 und 9 und das sind eben unter anderem Prescott und Jordan Love. Ich finde, bei Love ist eben, wo er sich echt nochmal gesteigert hat, ist einfach die Konstanz als Passer insgesamt. Also wenn man überlegt, wo er da vor 3 Jahren stand oder sogar noch, wenn man noch weiter zurückgeht. Und jetzt hast du halt diesen Ballverteiler-Aspekt, sieht man ja auch in Success Rate und sowas, mit dem Aggressivitätslevel, dass er halt noch mehr mitbringt als andere. Also ich glaube, kein Quarterback wirft so viele Bälle downfield vom Backfoot mit Druck im Gesicht wie Jordan Love. Eine Sache, die ich noch sehen wollte, und ich habe die letztes Jahr hier auch ziemlich sicher kritisiert, ist, dass er seine Athletik mehr einsetzt. Also nicht im Sinne von Pocket vorschnell verlassen oder so, sondern eben dieses Thema Plays retten. Und da war er, fand ich, auch wieder deutlich besser letztes Jahr. Deswegen ist es für mich so eine Gruppe hier. Prescott ist von den dreien, die ich da habe, der konstanteste Passer wahrscheinlich. Love ist eine super Kombination aus Aggressivität, mittlerweile Ball verteilen. Und das ist dann halt schon recht klar so. Also, da fand ich, ist auch nicht viel Spielraum. Du kannst ihn auf 7 packen, du kannst ihn auf 9 packen. Also, wenn du jetzt Prescott und Love getauscht hättest, hätte ich da jetzt keinen, nicht groß dagegen argumentiert. Aber halt auch nicht höher. Also, höher als das sehe ich ihn dann eben nicht.
Für mich gibt es danach einen Tier-Cut zu Platz 7. Und mein Platz 7, den wirst du dann nicht haben, das wird dir auch nicht gefallen, aber ich hab langsam bin ich ein bisschen, ich bin genervt. Ich hab die Schnauze voll.
Oh.
Eye-Test kann dich nicht für immer in der Top 5 halten. Justin Herbert.
Ja, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht
mit. Ich weiß. Aber so langsam, also dafür, es ist nicht zwingend seine Schuld.
Warte, ganz kurz. Hast du dir das richtige Jahr ausgesucht für diesen Schritt?
Ich bezweifle es. Ich habe große Sorge, dass das nach einem Jahr scheiße aussieht. Weiß ich. Aber es gibt halt zwei Quarterbacks, die halt eine so starke Saison gespielt haben. Deswegen, das ist nicht unbedingt ein Versagen von Justin Herbert, sondern eher der Grund, dass zwei andere Quarterbacks eine brutal starke Saison gespielt haben und ich die halt davor gehabt habe. Im gleichen Tier, aber irgendwann kann ich nicht mehr sagen, ja, Eye-Test alles schön und gut, der sieht aus wie ein Top-5-Quarterback in den meisten Spielen. Ja, aber die Big-Time-Throw-Rate ist runtergegangen, die Turnover-Worthy-Play-Rate ist hochgegangen. Wenn du, keine Ahnung, du musst halt dann auch, ich weiß, die Umstände waren auch letztes Jahr wieder nicht optimal, aber irgendwann musst du dann schon mal liefern. Nach Expected Points Added per Play, letzte Saison, Platz 20, Success-Rate immerhin Platz 11. Wenn du auf die Jahre 2022 bis 2025 guckst, EPA per Play, Platz 21, Justin Herbert. Ja, Offense hat Probleme, in jedem Jahr irgendwie teilweise die gleichen, mal andere. Verletzungen natürlich auch in der Offensive Line, fair enough. Aber es muss auch hier irgendwo mal mit einfließen, wie chronisch schlecht Justin Herbert in der Postseason ist. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass wir irgendwann mal von Justin Herbert Big Game Mentality sehen wollen.
Mhm.
Haben wir nicht gesehen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir es ihm nicht ewig durchgehen lassen können, in der Theorie ein Top 5 Quarterback zu sein. Irgendwann muss auch die Production mal nachziehen. Und vor allem die zweite Saisonhälfte war nicht gut, inklusive der Playoffs. Und da haben halt zwei andere Quarterbacks Elite-Saisons gespielt und werden dann quasi dafür belohnt von mir.
Das ist fair. Ich verstehe auch voll, wie du bei dem Ranking landest. Ich finde es jetzt gar nicht so wild, auch wenn ich persönlich nicht mitgehe. Ich finde halt, also das eine, was du gesagt hast, muss man im richtigen Kontext betrachten, nämlich du hast gesagt, Big Time Throws runter, Turnover-Worthy Plays hoch. Was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er einfach viel mehr machen musste. Also er musste viel mehr kreieren, er musste viel mehr selber Risiken eingehen, weil er keine Playmaker hatte und weil die Offensive Line kacke war.
Wann hatte er die mal?
Ja, fair, das ist ja halt das Problem. Also, und dann, also ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen. Ich würde sagen, wenn wir mal diese erweiterte Top-Gruppe irgendwie nehmen, also mit Allen, Mahomes und Stafford und Burrow und Lamar und Herbert, jeder von denen hat mindestens eins von gut Offensive Line, guter Playcaller, gute Waffen oder mehrere. Oder ist in mindestens einem Bereich sogar Elite. Herbert hat nichts davon gehabt letztes Jahr. Das finde ich schon eine klare, also das finde ich, muss man schon klar sagen, dass er da die schwierigsten Umstände hat. Und dann, in meinen Augen ist er halt nach wie vor, und hat das, finde ich, auch letztes Jahr gezeigt, Top 3 Pocket Passer.
Ja.
Accuracy, richtig hoch, Processing, Decision Making, Pocket Verhalten, der Arm ist in meinen Augen Top 3. Ich finde, es gibt keinen Quarterback, jetzt auch als ich ihn nochmal angeguckt habe, abgesehen von Mahomes und Allen, der mit so gutem Pacing spielt, also was Progressions angeht, dann irgendwie unsaubere Pocket, auf den dritten einen Read noch kommt, den Ball dann noch mit unsauberer Plattform wegfeuern kann. Er kreiert viel mehr mittlerweile. Josh Allen ist der einzige Quarterback mit mehr Rushing Yards in der Regular Season letztes Jahr als Herbert. Der hat fast 500 Yards am Boden. In der Hinsicht ist sein Spiel deutlich besser geworden, seit Harbaugh bei den Chargers ist. Und dann, er hat halt einfach Würfe, die andere Quarterbacks nicht können. Und da gehören für mich auch ein, zwei in dieser Spitzengruppe noch mit dazu.
Caleb Williams auch.
Das stimmt, ja. Aber Herbert hat halt eine Konstanz als Perser, die Caleb Williams noch nicht hat.
Ja, deswegen ist er auch zwei Plätze höher.
Wenn ihr euch einen Play angucken wollt, schaut euch den Touchdown im ersten Spiel gegen Denver an, zum 2020. Wo er wirklich zum 3-Pass-Rushern ausweicht und dann mit Verteidiger an sich dran den Ball 30 Yards in die Endzone wirft, in ein kleines Fenster. Diese absurden Dinge hat er halt immer noch regelmäßig drin. Ich finde, es ist fair, was du sagst. Deine Argumente sind für dich absolut fair. Gerade das Thema Playoffs muss man halt sagen, das ist deutlich zu wenig. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, andere Quarterbacks kommen gar nicht in die Playoffs.
Die zwei, die ich im Vergleich zu letztem Jahr vor ihm habe, schon. Und ich würde sogar behaupten, ja, dass einer von denen auch nichts unbedingt auf dem Level hat, von dem du gerade gesprochen hast, was Playcalling und Playmaker angeht.
Habe ich den Namen gerade gesagt? Weil ich habe ja nur die Top 6 gerade gesagt.
Das ist richtig.
Vielleicht habe ich den Namen nicht gesagt.
Du hast den Namen nicht gesagt, aber den habe ich natürlich vor ihm. Aber gut, wer ist dein Platz 7?
Mein Platz 7 ist dann wahrscheinlich der, auf den du anspielst, nämlich Drake May.
Yep.
Ja, Drake May, ich meine, die eine Sache, die mich bei ihm noch ein bisschen abwarten lässt, und ich meine, ich war letztes Jahr die ganze Saison durchgehend sehr hoch bei Drake May, ist, dass er einfach unfassbar gut war, was Downfield-Passing angeht.
Ja.
Und das ist was, was nicht immer konstant bleibt. Weil er halt wirklich diese 1 gegen 1, 30, 40, 50 Yards-Dinger so konstant, so gut getroffen hat. Das will ich erst mal sehen, dass sich das wiederholt. Gleichzeitig natürlich, also der Arm ist super. Wir haben einen klaren Sprung von Jahr 1 auf Jahr 2 gesehen. Jahr 1 war schon gut angesichts der Umstände damals für einen Rookie-Quarterback. May war nicht nur gut als Downfield-Passer natürlich, sonst wäre er hier auch nicht im Ranking drin, sondern er war eben auch gut als Ballverteiler. Er hat da die Konstanz, er ist auch ein Faktor als Runner. Er ist für mich so, also mit Platz 7 ist er halt direkt hinter dieser Top-Gruppe. Und wenn er das nächstes Jahr nochmal bestätigen kann, ist er bei mir auch drin. Dann werde ich ihn noch höher haben. Aber ich will es halt noch ein zweites Jahr sehen, weil ich fand zum einen, wie gesagt, sehr viel vertikal. Und das ist erstmal gucken, wie sich das wiederholt. Und die Playoffs waren jetzt auch kein Glanzstück, musst du ehrlicherweise dann sagen. Also die Playoffs waren dann hier auch nicht das Besondere.
Sind ins Super Bowl gekommen, nicht unbedingt seinetwegen.
Genau.
Stimme ich zu 100% zu. Ich habe ihn auf Platz 5.
Oh, okay.
Und der Hauptgrund dafür sind die Umstände. Weil, was man bei all dem, weil wir sehen, okay, Patriots, Super Bowl, gerade im Vergleich, die Umstände sind ja viel besser geworden. Sie sind besser geworden. Aber wie viel besser waren sie wirklich? Er hatte keine Top-Offensive-Line. Gerade die linke Seite, wie wir wissen. Er hat keine Top-Playmaker. Also alleine, dass er so gut downfield war mit den Waffen, die er hatte, finde ich noch außergewöhnlicher.
Ja, ja, total.
Playcaller, jetzt nicht schlecht, gibt es aber auch bessere wahrscheinlich in der NFL. Das waren keine herausragenden Umstände. Deswegen habe ich ihn sogar noch über einen anderen Quarterback, über den wir gleich sprechen, der halt hervorragende Umstände hatte und auch haben wird nächstes Jahr. Deswegen, wir haben von Drake May halt eine Saison gesehen, die gut war in katastrophalen Umständen und eine, die sehr gut war, mal abgesehen von den Playoffs, in maximal durchschnittlichen Umständen. Und das, finde ich, unterscheidet ihn dann schon vor allem von einem Namen. Aber Drake May für mich, ja, nach der Saison, vielleicht bin ich da doch wieder ein bisschen zu euphorisch nach dem einen Jahr, aber natürlich mit dem Alter, kommt jetzt auch in sein drittes Jahr.
Ja, ja, genau.
Das war jetzt auch nicht so fluky, dass ich sage, okay, das bricht jetzt irgendwie ein. Und
das glaube ich auch nicht.
Das sagt man selten. Ich meine, das haben wir bei CJ Stroud nach einem Jahr auch nicht getan, aber bei CJ Stroud sind nicht die Tools vorhanden, ist nicht der Arm in der Form da.
Genau.
Ist auch nicht das, was Drake May am Boden macht, so vorhanden. Also das muss man halt auch noch unterstreichen. Da ist schon sehr viel da in nicht so guten Umständen. Für mich Platz 7 bis 5 ein Tier. Justin Herbert auf 7, Drake May an 5. Und dazwischen mein Platz 6, Matthew Stafford.
Okay, den habe ich auf 5.
Gut.
Das ist jetzt.
Aber hast du
nicht
gesagt,
weit
wo du Justin
weg,
Herbert hast? 5 oder was? Nee,
Moment. Nee, ja, stimmt, habe ich nicht gesagt. Nee, Justin Herbert ist meine 4 mit Sternchen, weil ich natürlich wusste, dass du den niedriger haben wirst und weil ich aber auch sehr davon ausgehe, dass wir eine richtig gute kommende Saison kriegen. Und ich bin hoch bei ihm. Ich sage, also in meinen Augen hat er als Quarterback über die letzten 2-3 Jahre jetzt, wenn wir jetzt mal Regular Season gucken, nicht schlechter gespielt als ein Patrick Mahomes zum Beispiel. Aber er hat halt viel weniger von sich um sich herum gekriegt. Und ich glaube, es wird
Patrick Mahomes die letzten 2 Jahre?
Die Offensive Line und die Waffen sind doch deutlich besser in Kansas City. Und der Playcaller ist auch deutlich besser in Kansas City. Deswegen.
Ja, aber also, wir, also ja, Verstehe ich.
Also besser als Greg Roman, das ist jeder Playcaller, über den wir hier heute sprechen, würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde nichts gegen die Aussage sagen, gleichzeitig, wenn Justin Mahomes mal eine Saison spielt, auf dem Level.
Justin Mahomes, hast du gerade gesagt.
Justin Mahomes, ja, genau. Wenn wir von Justin Herbert mal eine Saison sehen, die ungefähr auf dem Level ist, die wir 6 Mal von Patrick Mahomes gesehen haben.
Nein, deswegen habe ich ihn ja auch nicht über Patrick Mahomes gerankt, aber
das muss
ich finde.
Ein weiteres Gap sein.
Ja, ich glaube, dass wir das halt nächstes Jahr nicht mehr sagen werden. Wenn jetzt sagen wir mal, die Offensive Line bleibt fit und du hast die McDaniel Offense, wenn er dann nicht den Output auch hat, Herbert, den ich dann sehen will, dann werde ich ihn auch dafür runterstufen. Aber ich glaube, dass wir das nächstes Jahr kriegen werden.
Wie gesagt, mein Platz 6 ist Matthew Stafford. Und ich habe mich sehr geärgert, dass ich letztes Jahr einfach, ja, in allen Prognosen, was die Rams angeht, was Quarterback-Ranking angeht, Matthew Stafford angeht, dass ich da einfach, ja, da wurde ich gebrainwashed mit dieser Rückennummer.
Naja, was ist gebrainwashed? Also, da warst du ja bei weitem nicht der Einzige. Hatten da so einen Container an der Seite, der beim Training-Camp, wo er da reingeht, um seinen Rücken da irgendwie war. Also, das war ja schon so.
Ich sag nicht, dass ich der Einzige war, der gebrainwashed wurde. Wir wurden alle gebrainwashed, oder viele. Und deswegen war einfach eine Skepsis vorhanden gegenüber der Rams-Saison, gegenüber Matthew Stafford und das, was wir zu sehen bekommen. Und ich sag nicht, man sollte Alter und mögliche Verletzungssorgen ignorieren in so einem Ranking und wenn wir halt ein bisschen Projection mit einfließen lassen. Aber ich glaube, man sollte sie etwas weniger gewichten, weil wir letztendlich nicht wissen, wie es dann realistisch wird. Und bei Stafford hat man ja sportlich keinen Decline gesehen.
Null.
Nur der Rücken hat Angst gemacht. Mhm. Ja, und dann spielt er halt eine MVP-Saison in absolut wunderbaren Umständen. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Deswegen habe ich noch einen Platz hinter Drake May. Aber der war halt in allen Bereichen Top 2, in den meisten Platz 1. Passing Yards Platz 1, Passing Touchdowns Platz 1, Big Time Throws mit riesigem Abstand Platz 1, meiste Completions und Yards über 20 Yards, inklusive eines 99,9 PFF Ratings bei Bällen über 20 Yards. Das habe ich so noch nie gesehen. Platz 4 in durchschnittlicher Targettiefe, ultra aggressiv. Ja, es war einfach eine herausragende Saison und ja, vielleicht macht der Rücken dieses Jahr Probleme, aber nur vielleicht. Man kann es nicht antizipieren und deswegen tue ich das auch nicht.
Nee, genau. Es steht bei mir alles genauso hier. Also ich habe ihn auf 5, aber ich finde halt, er war als Passer so gut letztes Jahr. Mein Argument zum Beispiel bei der MVP-Frage war ja, warum ich Drake May den MVP gegeben hätte, dass May mit deutlich weniger, zumindest einen vergleichbaren Output offensiv insgesamt kreieren konnte. Das ist das Argument, was MVP angeht. Aber wenn wir über die Qualität des Quarterbacks sprechen und was er gespielt hat als Pocket-Passer im Fall von Stafford, geht halt eigentlich kaum besser. Deswegen, ich wollte jetzt auch nicht noch höher packen. Ich finde, 5 ist dann schon so 5 und 6. Ja. Einer von den beiden Spots wäre es für mich so oder so geworden.
Ich finde, das kann man nicht machen, wenn man sieht, was er zur Verfügung hat.
Genau.
Playmaker und vor allem Playcaller. Und was er halt im Vergleich zu den anderen, die noch vor ihm sind, auch noch kreieren kann zusätzlich.
Richtig, war genau der Unterschied. Also die 4, die ich vor ihm habe, sind halt alle deutlich besser, wenn es darum geht, selber zu kreieren, sind deutlich besser, wenn es darum geht, out of structure, außerhalb der Pocket zu spielen, selber als Runner zu spielen. Deswegen ist er für mich auf 5 eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Wie gesagt, 5 oder 6 kannst du diskutieren, aber was die Argumente angeht, kann ich eigentlich alles nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
Ich befürchte, wir werden hier aber noch ein weiteres Diskussionsthema haben, wenn ich das alles jetzt so raushöre. Einen großen Disrespect, der sich da anbahnt. Wo sind wir jetzt? Wir haben.
Sag nur mal deine Platzierung vielleicht von 10 bis 5. Nee, wo sind wir bei dir? 5.
Ja, genau. Weil 5 war ja Drake May, deswegen sind wir damit schon durch. Also Platz 10 Caleb Williams, Platz 9 Dak Prescott, Platz 8 Jordan Love. Platz 7 Justin Herbert, Platz 6 Matthew Stafford, Platz 5 Drake May.
Mhm. Gut, ja, bei mir sind wir jetzt bislang Jaden Daniels auf 10, Prescott auf 9, Love auf 8, die haben wir gleich, dann May auf der 7 und dann fehlt noch mein Platz 6 und mein Platz 6 ist Joe Burrow.
Boy! Also ich weiß nicht, ob ich mich jemals schon über 2 Plätze Differenz so echauffiert habe, wie ich es jetzt gerade tue.
Okay. Ich finde, Joe Burrow ist ein super Quarterback. Ich finde aber auch, du musst halt relativ klar sagen, in meinen Augen ist er die 2.0-Version von einem Dak Prescott beispielsweise. weil du kriegst einen richtig guten Ballverteiler. Du hast aber halt auch das beste Wide-Receiver-Duo in der NFL. Und ganz viel von der Offense ist eben, wir isolieren unsere beiden Superstar-Receiver, die gewinnen 1-gegen-1 und Burrow bringt den Ball dahin. Und das macht er super. Und wie gesagt, er ist ein super Ballverteiler. Ich finde, im Vergleich dazu haben es andere Quarterbacks sehr viel schwerer, was das Passing-Game angeht. Und wenn du dann noch dazu den Faktor einberechnest, er hat nicht den Arm, den die fünf, die ich vor ihm habe, haben. Er hat nicht die Athletik, die vier der fünf, die ich vor ihm habe, haben. Er gibt einer Offense einen extrem hohen Floor. Ne? Aber das liegt halt auch daran, dass die Receiver so gut sind. Und er gibt der Offense den Floor, weil er den Ball super an die verteilt. Aber auch hier, du hast die beiden Receiver. Die Offensive Line war gut letztes Jahr. Das Run-Game war gut letztes Jahr für die Bengals. Und er ist Platz 10 in EPA pro Play. Und Platz 9 in Success Rate. Okay, und wenn ich dann sehe, wie Joe Flacco spielt, als er nach 3 Tage nach dem Trade oder was auch immer da reinkommt und den Ball auch an diese Receiver verteilen kann, finde ich, ist es halt schon auch was man irgendwo mit zu Burrows Nachteil gewichten muss.
Ja.
Dann noch das Thema Verletzungen dazu. Er ist jedes Jahr verletzt. Finde ich, irgendwo musst du das auch mitgewichten. Und Burrow ist super in dem, was er macht. Wie gesagt, also 6 oder 5 ist für mich eine Gruppe. Höher als 5 würde ich ihn nicht packen.
Ich habe ihn an 4. Und das Einzige, woran ich mich gerade nur störe, glaube ich, ist, dass du ihn vor Justin Herbert hast. Weil ich...
Hinter, meinst du?
Hinter Justin Herbert hast. Wenn ich von Justin Herbert einmal eine Saison bekomme, wie wir sie von Joe Burrow schon gesehen haben, wenn er mal eine ganze Saison fit war, dann würde ich Justin Herbert auch wieder anders ranken. Aber das haben wir noch nicht gesehen. Und ich möchte ja einmal einen gewissen Adrian Franke zitieren. Aus der Ranking-Folge letztes Jahr, der, ich muss paraphrasieren, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber der ungefähr gesagt hat, niemand muss im Passing-Game so krass, oder niemandem wird im Passing-Game so wenig geholfen, abgesehen von der Qualität der Playmaker, sondern schematisch, darüber haben wir gesprochen, niemandem wird schematisch so wenig geholfen wie Joe Burrow. Kaum Play-Action, kaum freie Receiver
und
durchs Spiel.
Warum? Weil er so spielen will. Das ist halt das Ding. Ich find, du kannst es nicht trennen bei Burrow, weil wir wissen, dass er so spielen will.
Ja. Das waren deine Worte.
Also letztes Jahr würde ich sagen, hat Herbert noch mal eine ganze Ecke weniger Hilfe gekriegt, aber das wussten wir natürlich vorher nicht, dass alles da dann kaputt geht um ihn herum.
Ja.
Aber ja, schematisch ist es kein ausgeklügeltes Scheme. Trotzdem gibt es natürlich dem Quarterback in Summe immer noch viele leichte Reads, wenn du diese beiden Receiver hast, die halt immer 1-gegen-1 stehen oder oft 1-gegen-1 stehen oder einer von beiden 1-gegen-1 steht und du halt den Ball nur, in Anführungszeichen, dahin bringen musst.
Ja, er macht das halt aber mit einer Konstanz und einer Verlässlichkeit, die wir von wenigen anderen Quarterbacks sehen, weil, ja, du hast die Verletzung angesprochen. Das Ding ist halt aber, also zum Beispiel verglichen mit Patrick Mahomes. Ich habe jetzt Patrick Mahomes noch davor, weil wir von dem halt schon andere Jahre gesehen haben. Aber Joe Burrow ist zwar häufig verletzt, aber wenn er spielt, spielt er sehr, sehr gut. Das kann man jetzt zum Beispiel bei einem Patrick Mahomes oder auch bei einem Lamar Jackson nicht zwingend sagen, dass sie immer so auf einem so hohen Level als Passer gespielt haben, auch wenn
als
sie fit waren.
Reiner Passer, ja.
Genau. Fair. Und niemand oder kaum jemand geht so sicher mit dem Ball um wie Joe Burrow. Das, finde ich, kommt halt auch noch dazu. Du kannst natürlich...
Ja, aber das liegt ja auch an den Receivern, oder? Also wenn du halt einfach... Wenn halt
also
einer
ein
von den beiden regelmäßig
Play by Druck in der kompletten Saison. Gut, er hat
ja, aber, also
nur
das
die halbe
das
gespielt.
Das ist natürlich super, keine Frage. Aber wenn halt einer von den beiden regelmäßig 1-gegen-1 gewinnt, ist halt leichter, als wenn du Justin Herbert bist, keine Offensive Line hast und keine freien Receiver und du da halt trotzdem versuchst, den Ball reinzukriegen. Dann musst du mehr Risiken gehen. Und das gilt ja für Mahomes auch, die letzte
dafür, Jahr. Bei Jamar Chase lasse ich das durchgehen. Nummer 1 Receiver, klar. Lass ich es durchgehen.
Tiggins wäre doch in Kansas City und bei den Chargers der klare Nummer 1 Receiver, wenn er da reinkommen würde. Und der ist bei den Bengals die klare 2.
Aber Tiggins ist jetzt kein godlike Receiver, der dir alles wegfischt,
nein,
was du ihm hinwirfst.
Aber er ist Burrows 2 und eben bei Mahomes, Herbert, Lamar Jackson und vielleicht sogar Josh Allen wäre er die Nummer 1 als Receiver. Ich finde, das muss man schon, also.
Dass wir bei der Bengals O-Line ein bisschen auseinandergehen, ist auch bekannt. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ich fand die jetzt nicht gut. Besser als in anderen Jahren, okay.
Und besser als Herberts Offensive Line, letztes Jahr Lamar Jacksons Offensive Line, letztes Jahr Patrick Mahomes Offensive Line.
Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, bei vielen lasse ich das durchgehen. Justin Herbert. Das sind mir über Jahre hinweg zu viele Entschuldigungen. Ich habe letztes Jahr schon in dieser Folge gesagt, ich will es halt irgendwann dann auch mal sehen. Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen. Und bei Joe Burrow haben wir es schon gesehen. Und auch jetzt in der Saison, wo er gespielt hat, war er wieder richtig gut. Ich würde behaupten, nicht jeder ist so gut, auch mit diesen beiden Receivern. Würde ich in Frage stellen.
Absolut fair, absolut fair. Wie krass siehst du denn die, weil ich finde, die zwei kann man gut vergleichen. Wie krass findest du, ist der Abstand zwischen Burrow und Prescott? Weil ich finde, das sind ähnliche Spielertypen, die auf eine ähnliche Art gewinnen, die eine ähnliche Art haben, auch das Spiel zu spielen. Und ich finde halt, die sind nicht so krass auseinander, wie es im Konsens manchmal wirkt oder wie es so in der allgemeinen Wahrnehmung manchmal wirkt.
Ich finde, Platz 4 bis 9 in einem Quarterback-Ranking finde ich schon einen ganz angemessenen Abstand, weil ich überlege gerade, haben wir von Joe Burrow schon solche schlechten Jahre gesehen wie von Dak Prescott? Da waren ja schon ein, zwei richtig miese auch dabei.
Aber halt mit Verletzungen in der Regel. Also die
hat Joe Burrow auch.
Nein, also wo er, ja gut, okay, fair. Aber die letzten Jahre, wo Prescott durchgespielt hat, fit war, waren doch eigentlich alle auf einem ähnlichen Level, oder? Wie Burrow, hätte also ich jetzt
2022
gesagt.
Hat er, glaube ich, nicht alle Spiele gemacht, aber eine 2800-Yard-Saison mit 15 Interceptions.
Ja, er hat dann nicht alle Spiele gemacht, nee. Und auch hier würde ich halt den Case mal machen. Letztes Jahr war das erste Jahr seit langer Zeit, seit Cooper, Lamb oder was auch immer, dass Prescott halt zwei Star-Receiver hatte, was Burrow jedes Jahr hat.
Außer, als er sie noch nicht hatte und trotzdem gut war.
Aber nicht so gut wie jetzt, nicht ansatzweise.
Ja, es war auch, glaube ich, nur ein Jahr, ne?
Es war nur ein Jahr. Ja. Also Higgins wurde ja im gleichen Jahr, müsste das gleiche Jahr gewesen sein.
Ja gut, aber der war doch am Anfang, der war ein Jahr eigentlich nicht so stark.
Genau, und Chase kam dann ein Jahr später. Ja. So müsste es gewesen sein.
Naja, gut. Also, let's agree to disagree. Oder wie man das sagt im Englischen. Platz 4 also ist bei Burrow, mir Joe Burrow genau, und bei dir ist es Platz 6, korrekt?
Bei mir ist es Platz 6, genau. Also wir haben, ich habe May 7, Burrow 6, Stafford 5 und du hast dann Stafford hinter Burrow, nee. Doch, Stafford, May, Burrow, ne? Von hinten, so rum. Stafford, May, Burrow. Genau.
6, 5, 4. Platz 3. Die Top 3. Sollten die gleichen drei Namen sein. Hoffe ich mal, ja.
Ich fand es auch gar nicht so schwer, ehrlich gesagt, die zu ranken dieses Jahr. Platz 3 ist Mahomes für mich.
Sticht, ich hätte Mahomes gerne noch mehr abgestraft. Aber es geht nicht mit all dem, was wir über Patrick Mahomes schon wissen und gesehen haben.
Ja, genau.
Aber die letzten zwei Jahre waren Murks. Letztes Jahr war nicht gut. Das war sein individuell schlechtestes Jahr und ich hätte ihn gerne mehr abgestraft dafür. Aber das ist das, was ich meinte. Wenn der halt eine Sample-Size von 6 Jahren auf Elite, mehr als Elite-Level gesehen haben, dann ist es halt schwer, jemanden dafür zu bestrafen, dass er dann anderthalb schlechtere Jahre gespielt hat.
Und ich würde halt hier auch wieder, der Punkt ist sehr wichtig. Er war halt die letzten zwei Jahre häufig der eine Grund dafür, dass die Chiefs Offense wenigstens einigermaßen so eine Top 10, Top 12 Unit war. Ja, ich meine, der war letztes Jahr immer noch Platz 9 in Success Rate.
Ja, aber das, Platz 9 halt. Das ist eine hohe Messlatte, die er sich selber gelegt hat.
Absolut.
Aber er hatte letztes Jahr definitiv individuell sein schlechtestes Jahr, mal Umstände so weit ausgeklammert wie möglich.
Was ich auffällig jetzt auch nochmal fand, als ich jetzt auch nochmal bei ihm mir ein bisschen was angeguckt habe, wie viel er gelaufen ist, auch früh in der Saison schon. Das war ja echt von Anfang an eigentlich ein Thema, was wir sonst nur in den Playoffs von Mahomes kriegen. Letztes Jahr echt von eigentlich ab Woche 1, Woche 2 hat er echt viel auch am Boden gemacht, hat auch aggressive Entscheidungen getroffen als Runner. Aber ich bin komplett bei dir. Und ich glaube, der eine Punkt, der negativ irgendwie über allem steht, weil ich finde, es ist nicht die Konstanz bei ihm. Ich finde, die Konstanz als Passer ist immer noch echt gut und war oft der Grund dafür, in der Offense, die halt den Ball überhaupt nicht laufen kann und will, wo dann eben irgendwie 8, 9 Completions bei jedem Drive mehr oder weniger erforderlich sind, um das Feld runterzugehen. das macht er halt immer noch echt gut. Ich finde, es ist halt die Explosivität. Und der Quarterback kann da natürlich nur ein Stück weit was machen, weil Playmaker spielen eine Rolle, Scheme und Playcalling spielen eine Rolle. Aber es ist einfach ein paar Jahre her, dass der ein guter Downfield-Passer war, zumindest in der Regular Season. Ich habe mal geguckt, letztes Jahr, Downfield-Completion-Percentage war schlechter als von Jake Browning, Tua und Brissett.
Alles Weltklasse-Quarterbacks.
Absolut Weltklasse-Quarterbacks.
Aber ich erinnere mich, da haben wir im Laufe der Saison
da
schon
haben wir drüber gesprochen,
gesprochen.
Ja,
dass
auf jeden
die
Fall.
Nicht
auf
so präzise
Fall.
Kommen wie sonst.
Ist auch so. Und ich habe dann auch noch mal die Jahre davor mir noch weiter angeguckt, weil das war die Jahre davor teilweise sogar noch schlechter. Das letzte Mal, dass Mahomes in der Regular Season im Downfield-Passing-Game mehr als 40% seiner Pässe angebracht hat und mehr Touchdowns als Interceptions hatte, war 2022. Und das ist jetzt keine verrückte Messlatte. Also das sind Zahlen und Benchmarks, die jetzt zum Beispiel Sam Darnold in den letzten beiden Jahren erfüllt hat. Die Lamar Jackson letztes Jahr in einem für ihn schwächeren Jahr easy erfüllt hat. Die Daniel Jones letztes Jahr zum Beispiel hatte. Und fairerweise, viele von diesen Quarterbacks haben in deutlich besseren Schemes gespielt. Und ich meine, Downfield-Play-Action-Shots für Big Plays ist natürlich auch was, ne, was gerade das fehlt strukturell der Chiefs-Offense irgendwo. Aber ich habe mir einen Quarterback rausgeschrieben, das wird dir gefallen, der in der Art, wie er viele davon kreiert hat, eigentlich das gemacht hat, was wir von Mahomes früher viel mehr noch gesehen haben, nämlich Bryce Young. Bryce Young letztes Jahr war einer der statistisch besten Deep-Passer in der NFL. Und da haben wir auch bei ihm drüber gesprochen.
Gefühlt.
Also. Genau, da haben wir in der Saison auch drüber gesprochen. So, die Konstanz ist halt nicht da, wo wir sie haben wollen mit Bryce Young, aber die Big Plays sind absolut da. Und ich finde bei ihm halt auch viel, wie er sie selber kreiert. Der Faktor fehlt mir bei Mahomes die letzten Jahre. So ein bisschen dieses Forcieren auch, nicht im Sinne von Bälle in super enge Coverage reinfeuern, sondern noch mal irgendwie Play verlängern, mehr kreieren, so diese Aggressivität in seinem Spiel haben.
Ja.
Ich habe bei ihm echt das Gefühl, die letzten ein, zwei Jahre vor allem, er hat den Eindruck, dass er alles alleine machen muss.
Mhm.
Was teilweise auch stimmt. Und darunter leidet aber halt sein Spiel und seine Kreativität insgesamt.
Ja. Also diese Deep Ball Accuracy, ich meine, nach deiner Logik liegt es nur an den Receivern, weil wenn man gute Receiver hat, kann man den Ball ja einfach tief werfen und die fangen ihn schon.
Richtig.
aber ja, das ist halt ein Thema, was wir auch, also erstmal ist er jetzt verletzt. So.
Ja, genau.
Ich meine, er sagt, glaube ich, er ist Woche 1 wieder fit. Das will ich erstmal sehen. Ich glaube, das wären 9 Monate.
Die NFL hat ja die Chiefs Woche 1 in Primetime gepackt. Also zumindest die scheinen überzeugt davon zu sein.
Ja, die wollen aber, Garrett Nussmeier sehen, das ist ja ganz klar.
Justin Fields.
Stimmt, er ist ja auch noch. Ja gut, das ist ja klar, wer das Battle gewinnt.
Ja.
Ist dir mal aufgefallen, dass die Chiefs häufig so meine Quarterback-Crushes nehmen? Das war damals,
ja, so deine,
wie hieß er denn
Tag
noch?
Tag 2, Tag 3. Ja, ich weiß, wen du meinst, der dann irgendwann Tight End wurde, oder?
Wirklich?
War ich der?
Und der Tight End? Der war
doch
viel zu unathletisch, um Tight End zu spielen. Wie hieß er denn nochmal? Irgendwie so ein französisch klingender Name.
Weißt du nicht Shane Buchel?
Ja, Shane Buchel.
Der war's, oder? Wurde der nicht Tight End mal? Vielleicht habe ich auch
Kann sein, weiß ich nicht. Habe ich nicht weiter verfolgt. Shane Buchel, ich meine, Minshew war ja auch mal da. Auch ein MyGuy von uns gewesen. Jetzt Nussmeier. Ja, haben guten Geschmack, was das angeht. Ja, Patrick Mahomes also bei uns beiden auf Platz 3. Auf Platz 2, Lamar Jackson.
Ja, bei mir auch. Ich fand es eine einfache Wahl.
Ja.
Jetzt in dem Fall zwischen 3, 2 und 1, weil ich finde, bei Lamar müssen wir auch mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, die Verletzung noch mehr einpreisen irgendwo in die Analyse.
Gerade
weil
was
die Oberschenkel-Geschichte
angeht.
Früh. Genau, da haben wir auch logischerweise sehr viel drüber gesprochen während der Saison. Dann die Rückenverletzung später, dazu noch ein paar kleinere Geschichten, Knöchel und OC und so weiter.
Die auch noch zwischendurch.
Genau. Ich meine, wir hatten den letztes Jahr beide als Nummer 1 und das völlig zu Recht, weil er war 2023 MVP, er hätte 2024 MVP werden müssen. Das war eine historische Saison, die er da gespielt hat, die ich immer noch für ein bisschen unterschätzt halte. Wenn man so hoch bei ihm war und auch, finde ich, absolut zu Recht so hoch bei ihm war, dann halte ich jetzt Platz 3 für seinen Floor und weil Mahomes eben auch selber genug Fragezeichen aktuell hat, alles auf hohem Level natürlich, war es für mich dann der klare Platz 2 und bei ihm, ich würde sagen, Lamar ist für mich der Quarterback, bei dem ich die vergangene Saison am geringsten bewertet habe. Einfach weil, nicht komplett ausklammern, das wäre auch Quatsch, aber vor dem Kontext, wo wir wissen einfach, wie verletzt er teilweise gespielt hat, wie das sein Spiel spezifisch beeinträchtigt, fand ich, mehr Downgrade wollte ich ihm nicht geben.
Nee, also für mich, also ich habe eher bei Patrick Mahomes noch weiter nach hinten geguckt.
Mhm.
als bei Lamar Jackson. Also ja. Patrick Mahomes ist für mich näher an Platz 4 als an Platz 2. Deswegen kann ich da auch gar nicht viel hinzufügen, weil ich vertraue halt darauf, dass wenn er wieder gesünder ist, mit einem neuen OC,
genau,
besser spielt. Und wie gesagt, das war halt nicht schlecht. Also du hast gerade die Deep Balls angesprochen. Der war immer noch, egal was man darauf gibt, Platz 4 in Passer-Rating.
Ja.
Ist jetzt nicht die beste Bewertungsgrundlage, aber trotzdem Platz 4 über eine ganze Saison, auch wenn er nicht alle Spiele gemacht hat. Platz 3 in Intended Air Yards, also was man versucht hat.
Ne? Vertikales, genau.
Genau, deswegen, ja, Platz 2 absolut noch gerechtfertigt. Und damit Platz 1 bei uns beiden, Josh Allen. Und das Spannende ist, alle von denen, Top-Quarterbacks, war es nicht die beste Saison. Auch von Josh Allen nicht.
Mhm. Das war ja ein Thema, warum auch wir so eine schwache AFC in der Spitze hatten. Das war ja ein Grund dafür, dass eben keiner dieser Elite-Quarterbacks auf seinem Top-Level gespielt hat und oder fit geblieben ist. Und ja, da gehört Allen mit dazu. Er war trotzdem der Beste von denen, auch letztes Jahr.
Ja, also vor allem beste Rusher beste Rusher unter den Quarterbacks, der hatte mehr Rushing Yards als Aaron Jones. Der hat auch ein paar Spiele gemacht.
Stark, ja.
14 Rushing-Touchdowns. Mhm. Platz 3 in der kompletten Liga. Also nur 2 Runningbacks hatten mehr Rushing-Touchdowns. Und niemand ist so konstant gut gewesen, wie er, würde ich behaupten, von dieser Top-Gruppe. Kein Quarterback außer Josh Allen ist seit 2022 wirklich jedes Jahr in der Top 5 nach Expected Points Added per Play. Mhm.
Ja,
außer, fairerweise muss man sagen, Brock Purdy, der 23 erst mit da reinrutschen konnte. Hier würde ich halt sagen, ja gut, Mac Jones und Jimmy Garoppolo haben das auch geschafft bei den 49ers. Deswegen muss man das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen, da Top 5 EPA per Play. Ich glaube, Mac Jones nicht ganz, aber Garoppolo das Jahr vorher. Mhm. Dementsprechend, Josh Allen ist derjenige, der das unabhängig von den Playmakern, von den Umständen immer wieder schafft.
Ja, ist im Moment das beste Gesamtpaket eben, weil wir, ich finde die Top 3 sind halt schon so ein eigenes Ding und bei den anderen beiden haben wir eben unterschiedliche Fragezeichen jetzt vor der kommenden Saison und die haben wir halt bei Allen nicht, deswegen fand ich, war das eine leichte Wahl. Du hast das ganze Rushing schon angesprochen, ist ja auch Nummer 1 in Explosive Runs unter Quarterbacks und all diesen Dingen, also ist ja wirklich nicht nur so, der gibt dir ein paar Short Yardage, irgendwie 3 Yards, sondern der holt auch Big Plays am Boden. Und dann die Entwicklung als Passer muss man bei ihm, finde ich, immer sich wieder mal bewusst machen. Der ist halt, ich habe mir 2 Stats rausgeschrieben, die, finde ich, die Entwicklung da auch nochmal beschreiben. Der ist zum einen Top 10 in Turnover-Worthy Plays, also Top 10 gut in dem Fall.
Ja.
Und Platz 7 in Adjusted Completion Percentage. Besser als jetzt zum Beispiel Burrow, Herbert, Stafford so. Also er hat es wirklich geschafft, diese Aggressivität, die er ja immer in seinem Spiel hatte und auch immer noch hat, dieses Playmaking sowohl als Passer, was ich jetzt zum Beispiel finde, Mahomes fehlt es so ein bisschen die letzten 1-2 Jahre, als auch als Runner beizubehalten, während er gleichzeitig den Floor immer konstanter und konstanter gemacht hat. Und das ist halt wirklich eine seltene Kombination, während wir bei mehreren Quarterbacks im Moment sagen, ja, die Aggressivität, die Explosivität, ist nicht ganz da. Allen hat die halt, ohne dass er irgendwie jetzt total wild forcieren würde oder sowas, wie er es ja am Anfang seiner Karriere gemacht hat. Und dann die Tiebreaker eben, wie gesagt, fand ich dieses Jahr nicht schwer. Lamar kommt aus seiner schwächsten Saison inklusive Verletzungen, Mahomes kommt von einer Verletzung und aus zwei überschaubaren Saisons, was Regular Season angeht. Ich finde, im Moment ist Allen die klare 1. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht, aber im Moment war es für mich eine klare Sache.
Herr Franke, walten Sie Ihres Amtes und verkünden Sie das Konsens-Top-10-Ranking der Quarterbacks von Downset Talk 2026. Wie sieht's aus?
Ja, ich glaube, wir haben uns mal wieder ganz gut gegenseitig ausbalanciert. Also 1,
das ist
2,
der
3.
Sinn dieses Konsens-Rankings.
Ja, genau.
Ich sag's immer wieder, weil im Nachhinein schaut man da häufig drauf und denkt, okay, da war ich zu hoch, aber dafür war Adrian niedriger und, ne, und dann am Ende kriegt man eigentlich ein ganz gutes Ranking.
Also 1, 2, 3 ist natürlich klar, weil wir haben Allen und Lamar Jackson und Patrick Mahomes jeweils gleich platziert. Dann ist Platz 4 Joe Burrow.
Jawohl.
Platz 5 ist Justin Herbert, gefolgt von Matt Stafford, gefolgt von Drake May. Jordan Love auf 8, Dak Prescott auf 9, klar, die haben wir auch beide gleich platziert. Und dann, du hattest gesagt, jetzt nur mal sicher zu gehen, Jaden Daniels war deine 12, richtig?
Ja.
Jetzt musst du mir noch einmal kurz sagen, wer ist deine 11? Nicht, dass wir da niemandem was unterschlagen.
Nee, das kann ich nicht. Trevor Lawrence war
Ah, stimmt, Lawrence. Okay, nee, dann haben wir da keine
Daniels
Gefahr.
Daniels muss die 10 sein.
Dann ist Jaden Daniels die 10, genau. Höchstens, wenn du halt meine 11 auch auf 11 gehabt hättest, hätten wir noch einen Punkt Gleichstand gehabt.
Wer ist denn deine 11?
Meine 11 ist tatsächlich Jared Goff.
Ui.
Ich bin bei Goff gelandet.
Hat die Saison nichts mit dir gemacht? Weil mit mir schon.
Naja, ich habe ihn ja nicht, also.
Doch, du hast ihn höher gerankt.
Ja, ich habe ihn ein bisschen höher gerankt.
Du hattest
es
ihn
ist wahrscheinlich wirklich
letztes
dieses,
Jahr auf 16 und ich auf 10.
Genau. Du hattest ihn höher.
Ich habe ihn jetzt auf 15 und du auf. Wir haben einfach getauscht.
Ich würde sagen, ich glaube, es ist wirklich, dass ich mehr den Faktor konstantes Passing-Game zu schätzen gelernt habe. Dass das zumindest ein bisschen höher gerankt ist und ich deswegen bei Quarterbacks wie ja gut, das beste Beispiel ist wahrscheinlich ehrlicherweise Caleb Williams.
Aber das
und auch Trevor Lawrence vielleicht so ein Stück
ich
weit.
Ich wollte gerade sagen, also das würde ja bedeuten, dass wenn du dir im Vakuum einen Spieler aussuchen könntest und du Trevor Lawrence und Jared Goff zur Auswahl hast, du würdest dich für Jared Goff entscheiden. Das würde ich halt nicht tun. Selbst
Versteh
bei meiner
komplett.
Skepsis, was Trevor Lawrence
Verstehe ich komplett.
Angeht.
Ich würde dir, also wenn wir halt sagen, wir haben in diesem Vakuum-Szenario alles durchschnittlich. Durchschnittliche O-Line, ja, Playcaller, genau. Receiver. Bei Goff weiß ich halt sehr sicher, ich krieg solide bis gute Production.
Du kriegst eine Divisional Round, ja.
So, bei Lawrence kannst du halt Also,
Obwohl,
Lawrence
nee,
hat
Moment,
ja,
stopp, ich möchte das korrigieren.
Naja, Divisional Round ist vielleicht too much,
Nee. Mit durchschnittlichen Umständen bekommst du bei Jared Goff keine Divisional Round, sondern du scheiterst in Woche 18 an den Playoffs.
Könnte sein, ja, könnte sein. Mit Trevor Lawrence haben wir aber eben schon gesehen, in solchen Situationen, du bist an Weihnachten nicht mal mehr im Playoff-Rennen.
Mit durchschnittlichen Umständen, also da waren schon häufig sehr bescheidene Umstände für Trevor Lawrence, also vor allem was Playcalling angeht.
Das stimmt, ja. Aber ich finde, also letztes Jahr, wenn du ihn jetzt halt, das ist glaube ich auch ein Grund, warum ich bei ihm es nochmal sehen will, wenn du ihn jetzt eben sehr hoch packst, bewertest du ihn eben nach der einen Saison mit einem extrem guten Playcaller. Das ist so, wie wenn du halt Baker Mayfield vor einem Jahr sehr hochgepackt hättest, finde ich. Und das, wir haben gesehen bei Baker Mayfield, letztes Jahr war er eben nicht mehr auf diesem Level, als der Playcaller weg war.
Du, ich das bin der Erste, der Trevor Lawrence auch wieder runterrankt. Also ein bisschen,
das weiß ich.
Das Ding ist, es muss ja schon auch ein bisschen Fluktuation dabei sein, je nachdem, was wir in einem Jahr bekommen haben.
Voll, voll.
Und deswegen geht bei mir Jared Goff runter. Also von 10 auf 15.
Willst du einfach mal kurz sagen, deine
Ich kann ja mal sagen, wen ich im Vakuum lieber in meinem Team hätte als Jared Goff, abgesehen von Trevor Lawrence und Jaden Daniels.
Mach doch mal 11 bis 15.
Ja, bin ich dabei. Trevor Lawrence, Jaden Daniels, Brock Purdy, Sam Darnold, Jared Goff.
Das sind die gleichen Namen, die ich habe, nur in einer anderen Reihenfolge. Also es ist für mich die gleiche Gruppe. Also ich habe Goff, Purdy, Darnold, Lawrence dann. Und 15 ist Jalen Hurts bei mir.
16 Insofern, ist bei mir Jalen Hurts.
Ja, das ist die gleiche Gruppe für mich. wo hast du Kyler Murray? Weil den fand ich tatsächlich tricky.
Ja, knapp außerhalb der Top 20.
Ich glaube, dass der nächstes Jahr
100%
höher sein wird.
100%? Aber ich kann halt ja nicht komplett außen vor lassen, dass der jetzt 2 Jahre super wenig gezeigt hat.
Vorletztes Jahr war der.
Vorletztes Jahr? Wann war denn das Jahr, wo er also
Es war vor 3 Jahren, kam er von der Verletzung zurück.
Das
vor 2 Jahren hat er seine gute Saison.
Ja, genau. Okay,
letztes Jahr ist er halt früh verletzt. So,
ja. Okay, 2 von 3 Jahren waren verletzungsgeprägt und
Verletzung, Alter,
nicht gut. Und ich lasse mich gerne Also, ich bin der Erste, der Kyler Murray gerade mit dieser Argumentation, was kann jemand kreieren außerhalb des Schemes, wenn ein Play nicht funktioniert.
Genau. Deswegen dachte ich jetzt, weil du eben diese Art hoch hast, dachte ich, dass du da auch höher bist.
Dafür gab es zu viele Spieler, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht weniger Ceiling gezeigt haben, aber halt konstant ein höheres Level. Da nehme ich einen Baker Mayfield noch mit rein, auch wenn die letzte Saison nicht so gut war. Daniel Jones, finde ich, muss man hier mit reinnehmen. Oh. Knapp.
Nee, habe ich nicht drin.
CJ Stroud.
Wo hast du Stroud? Den wollte ich auch noch
17.
Fragen.
17. Also ich kann mal weitermachen. 20. 17 Stroud, 18 Mayfield, 19 Jones, 20 Nix. Also
okay, ich habe Nix statt Daniel Jones drin. Nix, also über Daniel Jones drin. Und Kyler Murray statt Daniel Jones in der Top 20 im Vergleich zu dir.
Ja, dann nehme ich halt lieber noch Bryce Young auf 21 vor Kyler Murray.
Young habe ich ehrlich überlegt.
Ich muss halt respektieren, dass die mehr gezeigt haben alle als Kyler Murray die letzten, also vor allem letztes Jahr. Jetzt mal.
Ja, letztes, ja, aber letztes Jahr war halt verletzt, deswegen finde ich das, also er hat ja nur 4 Spiele gemacht letztes Jahr.
Ja,
und die waren nicht schlecht.
Wie viel besser waren diese Spiele als die von Jacoby Brissett?
Ich würde sagen, besser. Die Frage ist, also ich finde aber, die Frage ist eher, wenn du es auf die letzten 2 Jahre nimmst, mit 2024 zusammengenommen, war ja Murray in meinen Augen besser als zum Beispiel CJ Stroud die letzten 2 Jahre. Stroud ist nämlich meine 20 und das ist der, wo ich, das habe ich ganz am Anfang gesagt,
20.
Das ist derjenige, bei dem ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Daniel Jones nochmal ein richtig gutes Jahr spielt, den ich jetzt nicht mit drin habe, oder wenn Tyler Shark, Jackson Dart, Cam Ward, einer von denen, ein Breakout im zweiten Jahr, und Stroud auf dem Level weiter ist, glaube ich, dass er nächstes Jahr nicht in meiner Top 20 sein wird. Deswegen bin ich bei dem echt so ein bisschen, der ist für mich ein wichtiges Jahr.
Aber wir wissen ja bei CJ Stroud auch, wenn die Umstände besser sind, wird er wahrscheinlich auch wieder besser spielen.
Ja, aber das gilt doch auch für
viele andere.
Kyler Murray zum Beispiel. Also ich finde, das Argument ist.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Gleichzeitig haben wir, also das Level, was wir von CJ Stroud in seinem Rookie-Jahr gesehen haben, haben wir von wenigen anderen auf dem Niveau gesehen.
Glaubst du nicht, dass wir die Rookie-Saison von Stroud zu sehr glorifizieren? Weil
die war schon halt sehr gut.
Ja, ja, schon, aber weil halt alles geklappt hat. So. Also weil halt die Offense eben genauso funktioniert, dass er glänzen kann.
Ja, aber ich finde nicht, dass du das ihm negativ ankreiden kannst, dass alles geklappt hat, weil er war mitverantwortlich, dass alles geklappt hat. Also was kann ich sagen?
Aber ja, nicht ihm negativ ankreiden, aber eben seine Saison mehr. Also ich finde zum Beispiel Rookie CJ Stroud hat signifikant bessere Umstände gehabt als alles, was ein Bryce Young beispielsweise an irgendeinem Punkt seiner Karriere hatte bisher. Vielleicht nächstes Jahr wird das erste Jahr sein, wo er auch mal auf dem Level sich bewegt, was Umstände angeht.
Es ist halt deswegen, in meinen Augen unmöglich, diese Bewertung komplett unabhängig von den Umständen zu machen.
Klar.
Die entscheiden dann für mich, wie eben bei Drake May, Matthew Stafford, die beide eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Aber bei dem einen bin ich halt der Meinung, nicht nur ist er jünger, sondern er hatte viel schlechtere Umstände und hat was Krasses gemacht. Und so finde ich dann, wenn es so um Feinjustierung geht, okay, ja, aber also du kannst in meinen Augen niemanden dafür bestrafen, dass er herausragend. Also, genauso kannst du ja auch nicht, wenn wir nur nach dem, was rauskommt, beurteilen, hätte Brock Purdy schon zigmal in der Top 10 sein.
Das stimmt. Ja, nee, das ist völlig richtig. Was wäre das Szenario für dich zum Beispiel, dass ein Bryce Young nächstes Jahr über Stroud wäre, heute in einem Jahr?
Ja, ich habe 5 Plätze zwischen den beiden, da fehlt nicht viel.
Genau, und bei mir auch nicht. Deswegen.
Ich sag nicht, dass, wenn CJ Stroud nochmal individuell so eine Saison spielt wie letztes Jahr, wird es schwer für ihn in der Top 20 zu bleiben. Ne?
Okay, ja, dann
da gehe ich
da
grundsätzlich mit.
Ja.
Ich glaube, ich habe eine etwas andere Erwartungshaltung. Also ich bin optimistischer, dass das nicht passiert, so.
Ach so, okay.
Ja, du gehst eher davon aus, dass das nicht wieder besser wird.
Ich glaube, es ist eine 50-50-Shot für nächstes Jahr. Weil es ja nicht nur, jetzt wir haben es über Bryce Young, es kann ja auch sein, dass 3 andere Quarterbacks richtig gut sind. Und dann schaut stagniert und dann gehen die ja einfach vor ihn. So, und dann fällt er raus. So, das meine ich, deswegen. Ich würde es eine 50-50-Chance geben, weil ich ehrlicherweise jetzt schon drüber nachgedacht habe. Also ich habe jetzt schon über Young nachgedacht oder so jemanden. Also Young wäre so ein Name.
Den habe ich an 21, da habe ich wirklich hin. Aber dann fand ich zum Beispiel auch Bo Nix auch so ein Thema. Ich finde, du kannst ihn halt nicht dafür bestrafen, dass viel vom Scheme kommt, dass viel auch, keine Ahnung, nach dem Catch kommt. Also dass die Umstände.
Ja, aber das heißt bestrafen, aber du musst es ja nutzen, um rauszufiltern, was trägt der Quarterback bei.
Positiv, ja, und negativ. Bryce Young hat aber auch genauso viel negativ beigetragen, wie er positiv beigetragen hat.
Ja, genau, deswegen ist Young bei mir auch nicht drin. Ich habe nix auf 18, also er ist bei mir noch in der Top 20. Aber er ist halt schon so ein. Da bin ich sehr gespannt, wenn wir die Division-Previews machen, werden wir da bestimmt über die Zahlen und sowas reden. Weil er halt schon sehr. Er war halt in all diesen instabilen Metrics, er halt extrem gut letztes Jahr. Und normalerweise gibt es eine Regression, muss nicht so sein. Jetzt haben sie den Jalen Waddle noch mit dazu. Wer weiß, mal gucken. Aber nächstes ist für mich auch so ein 18 bis 20 und dann mal gucken.
So, du hast jetzt schon einige Namen angesprochen, weil was wir am Ende dieser Ranking-Folgen auch immer noch haben, sind die zwei Fragen. Wer schafft es nächstes Jahr in der Top 15, der jetzt noch nicht drin ist? Und welche Rookies schaffen es in die Top 15? Also, wir haben letztes Jahr sehr gut Caleb Williams und Drake May quasi prophezeit. Das waren die beiden Namen, die wir genannt haben. Ich hatte noch einen Dark Horse dabei, das war Bryce Young. Hat es jetzt nicht ganz geschafft. Ich würde ihn wieder als Dark Horse nennen dieses Jahr, bis er es schafft. Aber du hast ja Tyler Shuck genannt, du hast Jackson Dart genannt. Sind natürlich so Spieler, die jung sind, die gute Ansätze gezeigt haben, die dann auch wieder reinkommen können. Gleichzeitig würde ich behaupten, viele, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn, also Jalen Hurts allen voran, wenn der wieder ein besseres Jahr hat, kann der wieder zurück in die Top 15 kommen.
Den habe ich auf 15, also ja.
Ja, okay. Wenn Bo Nix das bestätigt, was er zeigt, müssen wir vielleicht drüber sprechen.
Na, ja.
Solche Leute.
Für mich ist es halt hier eine einfache Wahl, weil hier ist Caleb Williams für mich. Ja, ich erwarte ja auch den Sprung in der kommenden Saison, aber ich will ihn den noch nicht geben. Ich will ihn den noch nicht mit Vorschusslorbeeren geben. Deswegen ist es eine einfache Wahl. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, und wir haben ja über die, in der Rookie-Review haben wir ja über sie, die Quarterbacks, ausführlich auch gesprochen. Einer von denen kann ich schon absolut sehen. Shuck, Dart, Cam Ward, einer von den dreien. Mhm. Ich bin bei Shuck jetzt tendenziell am höchsten Stand heute. Aber gerade Jackson Dart mit eben diesem Playmaking auch, was wir jetzt bei anderen Quarterbacks auch genannt haben.
Wenn der fit bleibt
und so, genau, wenn Neighbors richtig O-Line besser ist und so. Das könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Also da gibt es einige, die potenziell auch nachkommen.
Rookies wird es natürlich dann etwas schwieriger. Wir haben letztes Jahr schon gelacht bei der Frage und gesagt, also ich glaube, wir haben Cam Ward eine 30-prozentige Chance gegeben. Oder ich glaube, du hast ihm eine 30-prozentige Chance gegeben, in die Top 20 zu kommen. Da wollte ich mich noch nicht.
War eine faire Quote und hat nicht geklappt.
War eine faire Quote. Ich war sogar noch so, selbst das weiß ich nicht. Stimmte auf jeden Fall. Mendoza hat eine etwas größere Chance, in die Top 20 zu kommen.
Wenn er spielt.
Wenn er spielt,
so die erste Frage.
Und wenn er sehr gut spielt. Also das ist halt genau das, und da schließt sich der Kreis. Ich glaube, du schaffst es bei mir nicht mehr mit einer guten Saison, außer sie ist halt überragend und du kommst nicht drum herum. Du kommst nicht mit einer guten Rookie-Saison in die Top 15. Dafür ist diese Gruppe zwischen, sagen wir, 10 bis 17, die sind einfach zu gut und zu etabliert. Ja. Das sind alles über Jahre geprüfte Quarterbacks, die auf einem hohen Niveau spielen, mit einem hohen Floor und teilweise auch schon mal eine richtig starke Saison hatten. Ja. Da reinzukommen, ist schon sehr, sehr schwierig.
Und das realistische Szenario für Mendoza ist ja auch einfach, der sitzt 5-6 Wochen auf der Bank, kommt dann rein, spielt dann wahrscheinlich sogar okay.
Da bin ich immer skeptischer. Sobald, wenn es kacke läuft, kommt der ganz schnell rein. Das sage ich jedes Jahr.
Ja,
und
wahrscheinlich.
Eigentlich werde ich auch jedes Jahr bestätigt mit der Annahme.
Aber sie haben halt jetzt in dem Fall Cousins extra geholt für die ersten Wochen der Saison und sogar ein bisschen bezahlt.
Ja, haben die
Atlanta
auch gemacht.
Na, die haben es andersrum gemacht. Die haben erst Cousins geholt und dann den anderen.
Genau, aber die haben auch Cousins geholt mit dem Gedanken, Penix jahrelang sitzen zu lassen.
Ja, stimmt.
Oder sagen wir mal so, sie haben Penix geholt, um ihn jahrelang hinter Cousins sitzen zu lassen.
Lass es 5 Wochen sein, die Mendoza nicht spielt. Dann hast du schon mal einen großen Teil erstmal.
Bist du schon mal raus aus der Top
15.
Da kommst
du nicht rein. Ist eigentlich nicht machbar. Und dann, wir beide mögen ja Fernando Mendoza. Wir warten jetzt ja aber auch nicht Rookie Jaden Daniels, Rookie Justin Herbert, keine Ahnung was, sondern
der wird halt von Natur aus, von Haus aus, aufgrund des Spielstils,
genau,
halt jetzt eher dann in diese Richtung Goff,
Stroud,
Purdy.
Ich meine, Rookie Stroud wäre so der absolute Best Case.
Ja.
Wenn er das, weil, ehrlich, ich finde, der Stil ist halt sogar vergleichbar. Wir wissen, die Offense wird in diese Richtung auch gehen. Die werden, ähnlich wie es Darnold letztes Jahr hatte unter Kubiak, die werden vertikale Shots mit Play Action und sowas geben. Die Chance zumindest ist dann da, dass der da auch ein paar Highlights hat und Big Plays hat und so weiter. Aber ja, und es ist halt der Einzige. Ich meine, Ty Simpson wird nicht spielen, es sei denn, Stafford verletzt sich. Und ich weiß nicht, ob du auf Carson Beck setzen möchtest, wenn Jacoby Brissett seinen Holdout da weiter durchzieht.
Ich hab dir gesagt,
startet er vielleicht Woche 1.
Under the Radar Offensive Rookie of the Year Kandidat.
Der wird halt potenziell wirklich mehr spielen als Mendoza. Das könnte halt wirklich sein.
Ja.
Aber nicht Top 20.
Ich hatte in einem Dynasty Draft, stand ich vor der Entscheidung im Rebuild. Mhm. Auf welchen dieser Rookie-Quarterbacks setze ich? Mhm. Also Klubnik, Beck, Ella. Mhm. Und da war das noch nicht so klar mit Brissett, weil sonst hätte ich Carson Beck genommen.
Ich meine, fairerweise in Dynasty, also Beck, ich glaube, Beck hat, abgesehen von Mendoza und selbst vielleicht sogar mit Mendoza, eine realistische Chance, am meisten zu spielen kommende Saison.
Ja, aber das...
Er spielt aber auch bei dem Team, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass sie im Jahr drauf einen sehr hoch draften.
Das war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt. Aber ich bräuchte eigentlich auch dieses Jahr noch einen, weil
ja, gut.
Ich habe nur einen, der spielt. Ja. Und hab schon vorher noch Ty Simpson gedraftet. Ich brauche unbedingt Quarterbacks.
Na ja, okay. Dann. Ja. Ich glaube am Ende, dass immer noch Preset Woche 1 spielt.
Wahrscheinlich. Das war unser Quarterback-Ranking 2026. Feedback. Und ihr werdet Feedback haben. Gerne überall, wo es geht. Es geht auf diversen Podcast-Plattformen. Da gucke ich ehrlicherweise nicht so häufig rein. Es geht aber vor allem bei YouTube. Da gucke ich intensiver rein. Wenn wir dann da auch was zu dieser Folge veröffentlichen oder aus dieser Folge. Es geht natürlich bei Instagram, es geht bei TikTok. Überall, wo ihr wollt. Bei Ticketmaster geht es nicht, aber da könnt ihr euch Tickets kaufen. Das ist auch eine Idee. Adrian, hast du noch was?
Ich glaube, also du hast ja schon gesagt, Ranking folgen die nächsten Wochen. Jetzt, wenn ihr diese Folge hört, noch, genau, nächste Woche Wide Receiver, noch könnt ihr im Discord abstimmen, was die vierte Positionsgruppe wird. Das ist schon ein recht klares Bild, aber theoretisch habt ihr dann auch die Möglichkeit, eure Stimme auch abzugeben.
Genau, das ist auch eine Neuerung. Wir machen vielleicht Edge wieder.
Ja.
Vielleicht machen wir aber auch mal eine andere Position.
Genau, aber was ihr auf jeden Fall kriegt, eben Quarterbacks, Wide Receiver, Running Backs. Das sind dann die nächsten beiden Folgen.
Und das war's für heute, das war's für diese Woche. Es wird noch eine Bonusfolge von Adrian geben für alle Supporter bei Patreon. Da könnt ihr gespannt drauf sein, aber das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.